ARD.
2 Kilogramm Kartoffeln kosten im Angebot 3,19 €. Wie viel kriegst du davon, Maya?
Was glaubst du denn?
Unter 50 Cent.
Für 1 Kilo 15 Cent.
Okay, das wären für 2 Kilo 30 Cent. Das sind 1/10 für die ganze Arbeit machen.
Mhm.
Kriegst du da nicht die Wut?
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maya Muckwitz.
Sind wir schon zweistellig eigentlich?
Mit was jetzt?
Mit unseren Folgen?
Also nein, wir sind auf jeden Fall schon mal zu zweit hier im Raum und bei 63 Hektar. Hi,
ja.
Schön, dass ihr da seid.
Ja, ich habe versucht mal nachzuzählen, wie viele Folgen wir schon haben. Aber ich entscheide, wir haben schon sehr, sehr viele Folgen jetzt gemacht.
Sehr, sehr viele hörenswerte Folgen auf jeden Fall.
Ich zähle ja auch immer so 1, 2, 3, alles was danach kommt, ist viele. Deswegen haben wir schon viele, viele Folgen gemacht und wir sind stolz darauf, dass so viele zuhören und dass wir so viel schönes Feedback bekommen. Damit willkommen bei 63 Hektar, dem Landwirtschaftspodcast und dem Podcast, der so vieles mehr ist. Hier mit Maya Muckwitz und mit mir Andreas Kuhlage.
Richtig.
Uns kann man alle 2 Wochen hören. Mittwochs gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek.
Und im Radio.
Freitagsabends.
Sehr gut, wie geht's dir? Du warst im Urlaub. Ich habe es letztes Mal schon kurz angerissen, aber du bist immer noch braun. Deswegen will ich jetzt unbedingt wissen, wo du warst.
Ja, ich war im Urlaub. Ich war auf Mallorca. Findest du, dass ich braun bin?
Finde schon.
Schön.
Also zumindest nicht so blass wie ich, die ja den ganzen Tag fleißig im Büro sitzt und Dinge tut.
Oder auf dem Mähdrescher, um Titritile zu ernten.
Ich wollte dich fragen, ob du es noch weißt.
Gott, du hast mich so gequält in der letzten Folge.
Konzentration. Wie hieß es denn?
Eine Züchtung aus Roggen und Weizen und heißt Titritide.
Richtig.
Titritide?
Nein, Tritikale.
Tritikale.
Ich glaube, du musst es einmal geschrieben sehen. So ist es bei mir zumindest immer dann. Kann man sich so sagen.
Ich erfinde ein neues Wort dafür. Okay. Es ist Weizen und Roggen. Ich nenne es Woggen.
Sehr gut.
Oder Reizen.
Ich werde es mal versuchen zu verbreiten in der praktischen Landwirtschaft.
Sie werden es alle lieben, bestimmt. Ja, willkommen. Warum 63 Hektar? So groß ist mein Bauchumfang jetzt mittlerweile nach Mallorca.
Das wäre aber sehr klein. Das wäre so kleiner als beim Model, oder? Sagt man nicht? 90, 60? Dann hättest du Modelmaße.
60, 90, 60 ist bei mir, glaube ich, mittlerweile. Ja, schön. Und ich freue mich, dass wir so viele Hörerinnen und Hörer haben, nach so kurzer Zeit schon. Und habe hier mal eine Nachricht von Andreas aus Laderholz hat uns geschrieben. Er hat uns eine E-Mail geschickt, können Sie auch machen, oder ihr, über 63hektar@ndr.de. Er schreibt, ich habe heute am Sonntag während der Arbeit im Hühnerstall und beim Auffüllen unserer Regiobox die ersten 3 Folgen des Podcasts gehört.
Frage an dich, was ist eine Regiobox?
Ich habe keine Ahnung.
So eine Regiobox ist eine Art der Direktvermarktung von Betrieben, um ab Hof zu verkaufen. Kann man natürlich Eier drin verkaufen oder auch schon vielleicht vorgekochten Hühnerfrikassee oder Milch oder Kartoffeln, alles Mögliche, was man so auf dem Hof hat.
Das ist im Prinzip ein Lieferdienst, nur zum Abholen. Ja, weil ich nutze das manchmal abends.
Merkst du selber jetzt.
Ja, ich weiß, der Vergleich hing, tut mir leid. Aber manchmal hat man ja abends noch Appetit auf etwas und hat aber keine Lust, sich an der Tankstelle wieder eine Tüte Chips zu kaufen oder der Kiosk hat auch schon zu, Supermarkt sowieso, dann kann man da hinfahren und kann sich was Leckeres, Regionales direkt vom Erzeuger holen.
Genau, und es ist Zugang 24/7. Meistens kann man auch schon mit Karte zahlen, was ich auch immer schon richtig cool finde, weil ich eigentlich kaum noch Bargeld habe. Und der Landwirt spart sich natürlich sozusagen eine Arbeitskraft, die im Hofladen noch steht und beraten muss. Und das ist mittlerweile auch schon, du meldest dich, du willst was sagen.
Frau Lehrerin, plus es ist natürlich auch nachhaltiger, weil Transportkosten wegfallen. Wobei, da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil ich muss ja da hinfahren, um es abzuholen.
Ja, das sind ja dann meistens Leute aus dem Ort, die das nutzen.
Genau.
Oder die dran vorbeifahren.
So, ja.
Ne? Also das fände ich jetzt irgendwie auch total süß, wenn man sich dafür ewig auf den Weg macht. Aber meistens sind das dann die dran vorbeilaufen.
Gibt es eine App dafür?
Ja, das wollte ich gerade erzählen, dass der Landwirt dann die Chance hat, wenn jetzt zum Beispiel, man verkauft irgendwie einen richtig gut laufenden Kakao, der andauernd leer ist und man kann nur 8 Flaschen reinstellen, dann kriegt der Landwirt eine App, hey, dein Kakao ist leer, du musst das jetzt nachfüllen. Das heißt, man muss auch nicht 24/7 aus dem Fenster gucken und die ganze Zeit irgendwie Angst haben, dass manche Produkte nicht mehr nachgelagert sind.
Ja.
Ne?
Sondern nee, ich meine, gibt es eine App für Verbraucher, wo zum Beispiel die nächste Regiobox in der Nähe ist?
Ich glaube,
das wäre geil.
Ja, ich glaube, es gibt so eine Karte zumindest für Milchautomaten und es gibt bestimmt viele Möglichkeiten, das herauszufinden, muss es einfach mal eingeben.
Nee, ich sag's jetzt mal wirklich ernsthaft aus der Sicht des Verbrauchers. Ich bin faul, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Und wenn ich Bock habe auf etwas, dann will ich so schnell wie möglich dahin kommen, es mir holen oder ich will, dass es mir jemand bringt. Und dann google ich natürlich und am bewährtesten sind Apps. So, dann kannst du da eingeben, sag mir, wo ist die nächste Regio-Box in der Nähe? Vielleicht gibt es das bei Google schon, ich weiß es nicht, aber als App fände ich das cool.
Ich fände es auch richtig cool. Wenn man dann,
und dann kann man sehen, was da noch drin ist, was die da drin haben, was deren Spezialität ist. Und dann kann ich zu der Regio-Box fahren, weil es da das Hühnerfrikassee gibt. Das ist eine geile Geschäftsidee.
Ja, finde ich auch geil. Und ich fände dann noch cool, wenn man jetzt sowieso schon dabei ist, irgendwelche Apps zu entwickeln, dann hätte ich auch nochmal voll gern so eine App, wo man ganz genau sehen kann, wo so Pflückfelder sind und was man da pflücken kann. Weil man kommt ja voll schnell auf die Idee, irgendwie Erdbeeren zu pflücken.
Ja.
Aber man kann ja mittlerweile auch Zucchini pflücken, Äpfel, Heidelbeeren, Brombeeren. Es gibt ja so viel, was man in Deutschland pflücken könnte. Und ich finde das Angebot cool, wenn ich auch da so eine Karte hätte, wo ich genau eingeben kann. Keine Ahnung, ich will heute, so wie du, Feigen pflücken. Vielleicht geht das ja auch europaweit. Irgendwie so eine App.
Ja.
Und jetzt zu meiner Rubrik.
Bitte.
Oder?
Ja.
Okay. Was ist Lohner?
Ein Lohner, jemand, der aus dem kleinen Ort Lohne kommt. Lohne-Dinklage, Autobahn A1, wenn man von...
Und alle aus Lohne.
Aus Richtung Hamburg, Richtung Osnabrück fährt, kommt man an Lohne vorbei. Und alle, die dort leben, heißen Lohner und Lohnerinnen natürlich.
Und cooler gegrüßt die jetzt einmal.
Ja, hallo liebe Lohnerinnen und Lohner. Ja, schreibt uns gerne mal.
Was habt ihr mit Landwirtschaft zu tun?
Nee, das ist wahrscheinlich nicht gemein. Nee, ne? Du machst es mir ja nicht so einfach, ich weiß. Lohner. Naja, es kommt wahrscheinlich von Lohn.
Mhm.
Und ich nehme an, das sind bestimmte Angestellte oder Mitarbeiter auf dem Hof, die so genannt werden, weil sie für Lohn arbeiten. Für was? Ja.
Ja, geht in die richtige Richtung. Es ist
knapp daneben, aber richtig falsch.
Es ist knapp daneben, genau. Also ein Lohner ist oftmals ein Lohnunternehmen, was für einen landwirtschaftlichen Betrieb eine Aufgabe übernimmt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf unseren Hof schaue, wir haben ja zum Beispiel nicht die komplette Ernteausrüstung für eine Kartoffelernte und dann können wir ein Lohnunternehmen, ich sage jetzt einfach mal buchen, bestellen, die uns mithelfen bei der Ernte und da die Arbeit übernehmen, Lohnarbeiten übernehmen.
Okay. Genau.
Das hat natürlich Vorteile, weil wir uns diese Erntemaschinen nicht kaufen müssen. Wir müssen nur die Arbeitsstunden bezahlen und sind dankbar, dass uns diese Aufgabe dann abgenommen wird und wir nicht so eine riesige Investition tätigen müssen. Vor allem, wenn man vielleicht gerade auch erstmal nur eine Aquakultur mal ausprobieren will.
Ja, das ist sehr sinnvoll. Ja. Und die Leute, die dann kommen, die dann für euch arbeiten, die nennt man Lohner oder die Firmen oder?
Genau, Lohnunternehmen, okay. Aber kurz Lohner. Genau, Umgangssprache auf dem
Also, Hof. Hey, Lohner.
Ich habe auch schon mal für ein Lohnunternehmen gearbeitet und ganz viel Mais abgefahren. Ja.
Weil du, wie wir alle wissen, natürlich einen Führerschein besitzt, um 40 Tonnen Fahrzeuge bewegen zu dürfen.
Richtig. Und da habe ich geholfen bei der Maisernte, weil so ein Häcksler, der spuckt ja die ganze Zeit Mais raus. Und da muss immer ein Anhänger drunter stehen und das abfahren. Und da darf es nie stillstehen, sonst hast du nur Kosten. Genau, und deswegen waren da bestimmt 12 oder 13 Erntehelfer, so wie ich, die für das Lohnunternehmen gearbeitet haben.
Bald müsste man mal so ein Lexikon rausgeben oder eine App entwickeln, in der all diese landwirtschaftlichen Begriffe drinstehen.
Ich kann dir verraten, sowas gibt's schon.
Ja, okay. Wir sind heute bei einer ganz spannenden Folge. Und ich weiß selber nicht genau, wohin uns die führen wird. Es geht um Preise.
Yes.
Und wir kommen heute auf dieses Thema, weil vor nicht allzu langer Zeit in Deutschland ein namhafter Discounter die Preise verändert hat. In einer Art und Weise, dass alle drüber geredet haben. Viele fanden es gut, viele haben es kritisiert, fanden es nicht so gut. Die sogenannten Warenpreise waren bei Penny zu sehen für einige Produkte.
Das hast du doch gesagt.
Es gibt sehr viele andere Discounter. Es gibt Aldi, es gibt Edeka, es gibt Rewe. Aber in diesem Fall ging es um Penny. Und das ist auch okay, weil das ja schon eine einzigartige Situation war, eine einzigartige Aktion von Penny. Sie haben auf 9 Produkte die sogenannten Warenpreise draufgeschlagen. Und ich habe mich mal schlau gemacht, was das denn eigentlich ist. Und Penny hat das damit begründet, ich lese mal vor, sie haben gesagt, Lebensmittel haben von ihrer Erzeugung bis hin zu deinem Einkauf soziale und ökologische Auswirkungen, die sich aber nicht im Verkaufspreis widerspiegeln. Möchte man sie beheben, so kostet das Geld. Diese sogenannten Warenkosten haben wir auf diese Preise, auf diese Produkte mal draufgeschlagen. Und das ist echt happig. Eine 300 Gramm Packung Käse würde dann 94% mehr kosten. Man hat dieses Projekt zusammen mit Wissenschaftlern gemacht. Also man hat Wissenschaftler von Uni Greifswald, und noch eine andere Uni waren daran beteiligt. Okay. Wissenschaftler haben sich schon seit langem damit beschäftigt, was tatsächlich die Preise sein müssten in den Lebensmittelläden. Und zwar Preise, in denen Folgekosten mit einberechnet sind, die wir gar nicht auf dem Zettel haben. Also ich sag mal so 85% zum Beispiel für klimaschädliche Emissionen der Landwirtschaft wie Methan oder CO2, 76 Cent für die Bodenbelastung durch intensive Landwirtschaft zur Futterproduktion, 63 Cent für die Auswirkungen des Pestizideinsatzes und anderer Faktoren auf die Gesundheit der Landwirte und dann 10% für die Belastung des Grundwassers etwa durch Düngemittel. Also da passieren ja sehr viele Dinge, wenn Lebensmittel erzeugt werden, also bei der Arbeit, die ihr täglich macht, ihr Landwirte. Und diese Kosten müssten eigentlich auf die Verbraucher weitergegeben werden, weil irgendwann fällt das alles auf uns zurück. Es gibt ja mittlerweile Berechnungen, dass die Folgen der Klimaauswirkungen bis Mitte des Jahrhunderts so bei fast 900 Milliarden Euro liegen. Das ist jetzt nicht alles auf die Landwirtschaft zurückzuführen, aber tatsächlich wird die Landwirtschaft einen Anteil daran haben. Und diese Kosten sollten da mal weitergegeben werden. Wissenschaftler haben das ausgerechnet. Und dann kostet eben so ein Fruchtjoghurt mal eben das Dreifache oder so ein Würstchen das Doppelte oder der Käse. Darf ich mal unterbrechen?
Hier rede ich in Rage da drüben.
Ich wollte es nur einmal ganz kurz erklären. Falls nicht jeder hat diese Aktion mitbekommen.
Das stimmt, ja.
Und man will da auf diese tatsächlich versteckten Kosten aufmerksam machen und den Leuten mal sagen, was es denn eigentlich kosten müsste, wenn all diese Kosten mit einberechnet werden würden. Und das ist ganz schön heftig.
Das stimmt. Wie ist denn diese Aktion jetzt bei dir angekommen? Also was macht das mit dir, wenn Lebensmittel teurer werden?
Ich ärgere mich natürlich erstmal. Das ist meine erste Reaktion, klar. Mhm. Also ich gebe ungern mehr aus, als ich muss. Da bin ich, glaube ich, nicht anders als alle 80 Millionen Bundesbürger oder alle anderen. Aber tatsächlich ist Ihnen
ein... Hast du denn das Gefühl, dass du gerade schon viel Geld für Lebensmittel ausgibst?
Nein. Also ich gebe mehr aus. Okay. Tatsächlich stelle ich fest, dass ich mit, sag mal so, wenn ich für 100 Euro einkaufe, ist der Einkaufswagen gefühlt nur noch halb so voll wie vor, sagen wir mal, vor ein oder zwei Jahren.
Hab das Aber Gefühl, liegt das, weil du zu dem teureren Produkt im Vergleich greifst? Also es gibt ja... Wenn wir jetzt auf Käse schauen, unterschiedliche Preisklassen, greifst du dann zu einem Käse, der einfach besonders teuer ist? Oder hast du einfach generell das Gefühl, dass Lebensmittel teurer geworden sind und deswegen dein Einkaufskorb jetzt so?
Also ich habe das Gefühl, dass Lebensmittel teurer geworden sind und ja, dass man...
Ist ja, auch so.
Ja, ja. Also das klar, das kann man sehen, auch anhand der Inflation und so, es hat sich alles verteuert. Aber betrittst du jetzt bei mir ein Feld...
Da fängst du dich an, einem Hinterkopf zu jucken.
Ja, wie du siehst, ist mir das unangenehm, aber ich will gerne darüber reden, ja. Weil ich da selber in so einer, wie soll ich sagen, so einem Dilemma stecke. Auf der einen Seite will ich, dass Lebensmittel das kosten, was sie kosten müssen, damit ihr Landwirte von der Erzeugung leben könnt und dass alle Kosten einberechnet werden, damit wir auch die Konsequenzen damit abmildern. Wir haben gerade über die versteckten Kosten geredet, so Bodenbelastung, Wasserbelastung. Auf der anderen Seite will ich aber auch mein Geld sparen. Und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich all diese Dinge ausblende und einfach dann doch zum billigen Produkt greife. Da bin ich aber ganz ehrlich und ich schäme mich manchmal ein bisschen dafür, weil ich denke, eigentlich könntest du es dir leisten, Kuhlager.
Ja.
Greif zum etwas teureren, vielleicht auch zum Bioprodukt. Und manchmal
sagst du zu einer konventionellen, aber ja, kannst du gerne machen.
Ich weiß.
Sehr schön, dass es die Auswahl gibt.
Ja, es gibt die Auswahl und die Bioprodukte sind ein bisschen teurer. Ich persönlich denke ja dann auch manchmal, damit tut man was Gutes und dann kaufe ich aber doch die billigen Hähnchenschenkel.
Aber das ist auch so, dass in Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern von dem Grundeinkommen, was wir haben, ungefähr 12% für Lebensmittel ausgeben. Und in anderen Ländern, zum Beispiel Frankreich, glaube ich, sind es über 25%. Ne? Und die zelebrieren das Essen auch, glaube ich, dadurch ganz anders. Deswegen, um jetzt mal so ganz kurz einzuwerfen, wie ich das fand, also auch ich finde es sehr kontrovers, diese Aktion von dem Lebensmitteleinzelhandel. Beziehungsweise, ich will lieber sagen, vom Discounter. Weil der Discounter steht ja dafür, dass er Tiefpreise anbietet. Und er zieht ja auch gerade die an, die so eine Geiz-ist-geil-Mentalität haben. Beziehungsweise man hat sich ja auch so ein bisschen dran gewöhnt, ne, dass einfach alles günstig ist. Und von daher finde ich es eigentlich ganz schön, dass diese Diskussion nochmal aufkommt und man sich damit beschäftigt, was ist ein Lebensmittel wirklich wert.
Ja, Ich glaube, mehr sollte es auch eigentlich nicht gewesen sein. Also es wird dem Discounter natürlich auch sowas unterstellt wie Greenwashing. Das ist ein PR-Gag, eine Marketingkampagne, um sich ins Gespräch zu bringen. Das mag alles sein. Aber tatsächlich wird drüber geredet und über diese wahren Kosten hätte ich nichts erfahren, wenn es diese Aktion nicht gegeben hätte. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, habe das mal recherchiert und weiß jetzt, guck mal an, es steckt viel, viel mehr dahinter. Insofern hat die Aktion bei mir auf eine gewisse Art funktioniert, eine Awareness zu schaffen, also eine Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen. Aber die Zahlen sind natürlich ernüchternd. Ich habe gelesen, nur ungefähr 16% der Deutschen wollen tatsächlich auch mehr bezahlen oder würden diese Warenkosten zahlen, Klammer auf, können. Weil ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, gerade die, die in den Discountern einkaufen, die einfach noch weniger haben als ich und die die Wahl möglicherweise gar nicht haben. Also viele Menschen sind darauf angewiesen, dass Lebensmittel so billig sind, weil sie sich das gar nicht anders leisten können. Irgendwie vom Bürgergeld wird man sich nicht irgendwie so die teuren Produkte in den Einkaufswagen tun.
Ja, genau. Also eigentlich ist es eine Sozialleistung, dass unsere Lebensmittel so günstig sind und für jeden zugänglich sind.
Das ist ein interessanter Gedanke.
Und trotzdem diese Qualität haben.
Aber Sozialleistungen sind eigentlich nicht Aufgabe der Lebensmittelindustrie oder der Landwirte, sondern Sozialleistungen sind eigentlich, so eine staatliche Aufgabe. Also müsste man, ohne jetzt allzu politisch zu werden, aber eigentlich müsste man darüber nachdenken, dass das Bürgergeld vielleicht mal erhöht wird, dass sich die Leute, die wenig haben, dass die mal ein bisschen mehr kommen können, dass die sich die höheren Preise leisten können. Mhm. Das wäre mal ein Ansatz. Ich finde es ja gut, dass Lebensmittel teurer werden, unabhängig von diesen Folgekosten. Ich finde ja auch, dass die Landwirte mehr verdienen sollten, weil ich glaube, da sind wir uns einig.
Aber das würden alle ankreuzen. Also ich glaube, da würde jetzt keiner, also ich weiß nicht, 16% hast du gerade gesagt, fanden die Aktion würden gerne
haben gesagt, sie würden es nicht, nur 16% haben gesagt, sie würden diese erhöhten Preise tatsächlich auch zahlen, die
Penny
da aufgerufen hat.
Genau. Und ich glaube aber, würde man die Frage anders stellen und würde man sagen, keine Ahnung, dieses Geld geht wirklich direkt an Landwirte. Findest du, Landwirte sollten mehr für ihre Arbeit bekommen? Glaube ich, würden schon viele sagen, ja. Ich glaube, man hat einfach nur nie die Sicherheit als Konsument, dass es wirklich beim Landwirt landet.
Das ist, weil es so intransparent ist. Man weiß ja immer gar nicht, was kommt denn eigentlich bei euch an? Was stecken sich die Lebensmitteldiscounter ein? Was stecken sich die Erzeuger ein?
Ja, und weil du dir vielleicht auch eine Tiefkühlpizza holst und da, wie viele Leute haben daran mitgewirkt? Also da ist ja eine Salami drauf vielleicht, da ist Teig, da ist Tomatenmark. Wenn du da einen Euro mehr zahlst, wer bekommt es dann? Also
ja.
Weißt du, es ist ja schon so stark verarbeitet, dass es wirklich schwer zurückzuvollziehen ist.
Ja.
Aber genau.
Ich bin froh, dass
was ich bei der Aktion auch schwierig fand oder auf der Seite sehe, auf die man nochmal genauer schauen sollte, ist, dass wirklich nur Agrarprodukte betrachtet wurden. Also es wurde der Käse, Joghurt, ich glaube irgendwelche Würstchen.
Käse, Mozzarella, Würstchen, Fruchtjoghurt.
Wo ich mich frage, wenn wir um Konsum reden, und das ist ja auch irgendwo das, was wir machen, wenn wir einkaufen gehen, wir kaufen ein, dann geht es ja auch um Waschmittel, Shampoo, um diese ganzen Dinge, die auch eine Auswirkung haben. Ne? Und man tut, glaube ich, oder das ist das, was bei den Landwirten, glaube ich, so aufstößt, dass nur rein in der Landwirtschaft diese negativen Folgen sind.
Ja, ich habe mich nämlich gewundert, weil der Bauernverband gleich gesagt hat, diese Aktion finden wir doof. Wo ich eigentlich dachte, naja, da werden mal die Preise erhöht. Das sollte euch Bauern doch eigentlich freuen, weil ihr beschwert euch ja mal darüber, dass die Discounter zu billig anbieten. Und jetzt werden die Preise mal erhöht. Das mochte der Bauernverband jetzt auch wieder nicht. Und ich habe mich gefragt, warum?
Ich glaube, weil es von einem Discounter kommt, der so eine starke Auswirkung auf uns Landwirte hat. Ich kann ja mal versuchen, ein paar Aspekte da zu erwähnen. Also
bitte.
Zum Beispiel achtet ja ein Discounter wahnsinnig darauf, standardisierte Ware anzubieten. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Zwiebel einkaufen gehen möchte, dann möchte ich ja, dass da kein Dreck dran ist, dass sie so und so groß ist, dass sie eine bestimmte Qualität hat. Und das sind einfach Anforderungen.
Die berühmte EU-Gurkenverordnung spielt da wahrscheinlich mit rein.
So, ne? Ja, genau. Also einfach, dass die auf bestimmte Größen, Formen und Qualitäten achten und da einfach ganz, ganz stark die Landwirte mit Schwierigkeiten haben.
Ach so, das machen die Discounter. Das macht gar nicht jetzt irgendwie eine Verordnung, sondern die Discounter wollen,
ja, die Discounter stellen ja fest, hey, pass mal auf, wenn ich jetzt hier irgendwie angedutschte Zwiebeln hin anbiete, dann wird es einfach nicht gekauft. Also das ist ja einfach ein, das stellen die dann fest und dann würden sie jetzt nicht nochmal schlechte Zwiebeln kaufen, nur aus dem wollen, weil sie halt finden, ach komm, das kann man irgendwie auch anbieten, sondern sie sehen es ja, dass am Ende der Endkonsument wahrscheinlich nicht kauft.
Ja, das heißt, der Discounter macht die Regeln.
Yes,
und die
der
Preise.
Discounter kann natürlich auch das Kundenverhalten beeinflussen. durch diese Tiefpreise. Also er lockt ja quasi auch mit Grillfleisch in so und so viel Mengen für so und so wenig Geld. Und damit hat er auch eine Einwirkung auf das Kaufverhalten.
Ja, das heißt, die Discounter sind ein wesentlicher, ein wichtiger Bestandteil. Player.
Genau.
In dieser ganzen Preisentwicklungsstruktur, in dieser Preis. Ich habe mal geguckt bei Penny, wir haben den Namen jetzt schon mal gesagt. Da habe ich gesehen, 2 Kilogramm Kartoffeln kosten im Angebot 3,19 €.
Ja.
Wie viel kriegst du davon, Maja, als Landin? Weil ihr baut ja Kartoffeln an.
Wir bauen Kartoffeln an. Ja, also wir bauen 2 unterschiedliche Arten von Kartoffeln an. Einmal Pommeskartoffeln und einmal Speisekartoffeln. Pommeskartoffeln sind ja Kartoffeln, die noch verarbeitet werden,
ja,
frittiert werden. Und Speisekartoffeln, die kommen ja genauso, wie wir sie ernten, auf den Markt. Und jetzt kannst du ja mal überlegen, was glaubst du denn? Gib mal eine Schätzung ab, was wir kriegen.
Was du von diesen 3,19 Euro bekommst, mhm, für 2 Kilogramm Kartoffeln. Wahrscheinlich unter 50 Cent.
Ja.
Liege ich damit richtig?
Ja, also ich kann dir sagen, dass wir für 100 Kilo Kartoffeln bekommen wir 15 Euro.
100 Kilo, 15 Euro, das sind pro Kilo...
Das ist für ein Kilo 15 Cent.
Okay, das wären für also 2 Kilo 30 Cent.
Kriegen.
Das sind ein Zehntel.
Ja.
Ein Zehntel für die, die die ganze Arbeit machen.
Mhm.
Kriegst du da nicht die Wut?
Ja, ich frage mich immer, wie man diese Lieferkette wieder kleiner bekommt, ne? Oder diese Entwicklung. Wir sind jetzt ja in bestimmten
Regioboxen.
Ja, das
eine
ist,
Lösung.
Wäre eine Lösung. Aber würdest du für jedes Produkt, was du irgendwie haben willst, zu einem Bauer laufen?
Nee. Aber also Direktvermarktung ist ja wahrscheinlich auch irgendwie so im Sinne der Nachhaltigkeit die Zukunft. Aber tatsächlich nochmal, irgendwie, wenn du siehst, wer sich da alles an deinem Produkt auch so ein bisschen die Taschen voll macht. Nervt das ein bisschen oder ist das so wie alles andere in der Landwirtschaft, auch die Natur, die einem manchmal einen Strich durch die Rechnung macht? Sagt man, es gehört halt dazu zum Business.
Also ich glaube, gerade noch bei den Kartoffeln ist es noch okay, von dem, was bei uns Landwirten ankommt. Wenn wir dann aber zum Beispiel auf die Milch schauen, da kämpfen die Landwirte wirklich nach jedem Cent. Und irgendwie habe ich da immer das Gefühl, ich glaube, du würdest es ja auch sagen, du würdest mehr zahlen. Also manchmal verstehe ich dann nicht, wenn die Bezahlbereitschaft da ist, warum es dann doch nicht beim Landwirt ankommt, da die Kette dazwischen so lang ist. Und wenn jetzt der Lebensmitteleinzelhandel mehr dafür einnimmt, vielleicht bekommt dann die Kühlung mehr oder da, wo die Milch pasteurisiert wird oder die Molkerei bekommt mehr, weil jeder weiß, ach, da bekommt man jetzt mehr, kann ich auch einen höheren Preis verlangen. Also verstehst du, wie ich meine? Wie macht man das, dass es dann am Ende beim Landwirt landet?
Das ist eine gute Frage. Ich habe da auch ehrlich gesagt keine Idee.
Ich hätte die Idee, dass man auf jeden Fall nur Preise anbietet, die kostendeckend sind. Also die wirklich, wenn man weiß, okay, unter diesem Preis von der Milch dürfen wir nicht sein, weil sonst ist es absolut nicht kostendeckend. Aber wie macht man das? Jeder Betrieb hat andere Kosten, je nachdem, wie man aufgestellt ist. Dann würde ich empfehlen, langfristige Verträge. Ne? Also dass du einfach, wenn du schon mit Discountern oder Lebensmitteleinzelhändlern zusammenarbeitest, dass die dir einen langfristigen Vertrag anbieten, damit man halt sozusagen mehr Sicherheit hat, um zu planen. Und, habe ich noch einen Punkt, sicherlich kann jeder an seiner Zeitbereitschaft arbeiten, so wie du auch.
Ja, aber das würde ja nicht automatisch bedeuten, dass mehr bei dir ankommt. Also wenn ich jetzt sage, irgendwie so, ich gehe das nächste Mal bei Penny, Lidl, Aldi, Edeka, Rewe, sonst wo einkaufen und sage, okay,
aber du hast ja jetzt schon die Kartoffeln 3,19 €. Schon die Chance zwischen
ich zahle euch jetzt 4 €. Hier, nehmt das Geld von mir. Dann sagt sich Herr Lidl, Herr Rewe, Herr Penny oben, oh geil, die Kohle nehme ich natürlich gerne oben drauf, aber ich gebe den anderen trotzdem nichts ab davon.
Ja, aber man hat ja quasi jetzt eigentlich auch schon die Chance zwischen günstig und preiswerter zu entscheiden. Und da kann man ja auch schon mit was bewirken.
Das stimmt, aber nicht alle sind so wie ich in der Situation, sich entscheiden zu können. Ne? Ja. Viele Leute sind auf die 3,19 Euro Kilo Kartoffeln auch angewiesen, ne? Oder noch günstiger. Das heißt, man müsste an ganz anderen Stellschrauben drehen. Aber ich hätte noch mal eine andere Frage.
Ja?
3,19 Euro. Und wenn du sagst, 30 Cent kriegst du für 2 Kilo Kartoffeln, wie viel wären aus deiner Sicht fair für dich? Dass du sagst, ja, damit
kann ich leben. Dann musst du jetzt eigentlich einmal hochrechnen. Ne? Da müsstest du jetzt wissen, wie viel ernten wir eigentlich auf einem Hektar? Was macht das dann an Gewinn mit dem, was wir da an Kosten reingesteckt haben? Und ich habe nochmal zu Hause mich extra informiert und der Preis, so wie er jetzt ist, ist noch okay.
Ist okay.
Es klingt wahnsinnig wenig, aber dann geht es ja auf die Menge irgendwann hoch.
Ja. Wie wird denn da überhaupt kalkuliert bei euch zu Hause? Also das ist sowieso etwas, was mich interessiert, weil ihr habt ja auch wahnsinnig viele Kosten, die ihr dann damit einberechnen müsst. Also es sind die großen Trecker müssen bezahlt werden. Das muss mit einberechnet werden, dass da Lohner dazukommen, die bei der Ernte helfen. Bist du ein bisschen stolz auf mich, dass ich mir so Sachen merke?
Ja.
Ja, ne?
Dass du sie auch immer einbringst.
So Düngemittel, also was, Arbeitskraft, das muss ja alles mit einberechnet werden. Ist das nicht ein wahnsinniger Aufwand, eine wahnsinnig komplexe Angelegenheit, so einen Preis zu kalkulieren, weil du musst ja auch so Kosten mit einberechnen, die du auch gar nicht wissen kannst, Ernteausfälle oder du musst irgendwie was trocknen oder irgendwas, was so alles passiert, die Natur spielt nicht mit, du musst zusätzliche Arbeitskräfte einkaufen, also da kann ja so wahnsinnig auch viel passieren.
Teuer lagern, ne? So eine teuer Kartoffel, lagern. Wenn die einmal einen Sonnenstrahl abkriegt, ist es eigentlich auch schon vorbei mit ihr in der Lagerung, fängt sie nämlich auch wieder an zu wachsen.
Du brauchst einen großen Taschenrechner oder irgendwie ein Programm oder jemand, der dir dabei hilft? Wie hast du?
Naja, am Ende ist es ja einfach ein globaler Markt und ein Angebot- und Nachfragesache. Wir als Landwirte wissen natürlich, was hatten wir für Kosten und welcher Preis auf dem Markt ist gerade möglich. Mhm. Du kannst jetzt nicht selbst bestimmen, für mich würden jetzt hier 3 Euro Sinn machen, ich würde mir gerne diesen Preis ansetzen, weil am Ende kommt es auf die Menge, die im Markt ist. Und dann noch global gesehen, wie läuft es eigentlich in den anderen Ländern? Und hat meine Kartoffel im Vergleich zu anderen Ländern überhaupt die Möglichkeit, gekauft zu werden? Oder ist es in anderen Ländern viel, viel günstiger und die Leute kaufen dann eh die günstige?
Und gibt Kartoffeln. Es auch manchmal so Situationen, dass du sagst, okay, Kartoffeln laufen einfach nicht mehr, wir müssen jetzt in Mangos machen? Oder.
Nee, oder die so, Mangos aus Deutschland.
Ja, weiß ich nicht, aber dass man irgendwann sagt, okay, wir waren jahrelang Kartoffelbetrieb, es funktioniert einfach nicht mehr, es rechnet sich nicht mehr, wir machen jetzt in.
Ja, der spielt ja so viel mit
Wassermelonen.
Also genau, da gehört ja so viel, was man dazu mit betrachten muss. Wie sind die klimatischen Bedingungen? Hatte man irgendwie eine lange Hitzeperiode? Konnte sich die Kartoffel deswegen nicht entwickeln? Hat es viel zu wenig geregnet? Hat es irgendwie Frost gegeben? Gab es irgendwie einen Befall von irgendwelchen Pilzen? Also da hängt ja so viel dran. Es kann in einem Jahr mega gut laufen und in einem anderen mega schlecht. Das ist dann die Kalkulation mit der Natur.
Aber habt ihr schon mal entschieden, auf Dinge zu verzichten, die ihr jahrelang gemacht habt, weil ihr gemerkt habt, das läuft nicht mehr?
Lass mich kurz mal
überlegen. Oder es funktioniert einfach nicht mehr? Ihr habt ja auch gar keine Tiere mehr auf dem Hof, ne?
Genau. Also wir haben zum Beispiel gar kein Vieh mehr. Aber in der Weiz, also in unseren, in dem, was wir anbauen, sind wir einfach endlich noch vielfältiger geworden, um einfach, was ich auch schon mal in der Erntefolge erwähnt habe, unser Risiko zu streuen, ne? Und auf viele Früchte zu setzen, anstatt zu hoffen, dass diese eine Frucht in diesem Jahr sich gut entwickelt.
Mhm. Mischkalkulation nennt man sowas, glaube ich, ne?
Ja.
Wie auch immer. Du sagst das mit so einem Ja. Ja, ja, Andreas, nenn du das mal Mischkalkulation. Das ist völliger Schwachsinn, aber ja, ja.
Nee, manchmal freust du dich einfach immer so einen Fachbegriff reinzulassen, da will ich dir es nicht nehmen.
Dankeschön, das ist sehr lieb von dir. Ich fühle mich gut. Ja, also das ist wirklich kompliziert. Also da sagt noch einer, irgendwie Landwirte müssen sich nicht mit Mathematik und allem auskennen. Das ist ja nur Rechnerei, ne?
Ja, genau. Und vor allem auch, wenn man mal darauf schaut, was so ein Lebensmitteleinzelhandel ja auch alles schon bezahlen muss. Also wir haben jetzt gerade aus der Sicht des Landwirts, vielleicht können wir einmal auf die Milch schauen. Ich habe mich irgendwie mehr mit der Milch auseinandergesetzt, weil ich dachte, das ist so ein Produkt, womit du dich immer so krass gerne beschäftigst. Wir hatten es jetzt ja schon ein paar Mal. Kuhmilch und Hafermilch und so weiter. Ja. Also so ein Discounter hat ja auch Kosten, die er da schon bezahlen muss, nämlich einmal sozusagen den Preis, den er an die Lieferanten zahlt, die Verarbeitungskosten, es wurde ja schon irgendwie eingepackt, die Milch, sie wurde ja irgendwie haltbar gemacht, sie wurde hertransportiert, sie wurde vorher gelagert und man hatte Marketingkosten, das sind die Kosten, die sozusagen der Lebensmitteleinzelhandel hat. Und dann, wenn man jetzt nochmal auf den Landwirt schaut, der hatte die Kosten für Energie und Wasser, für die Tierhaltungskosten, also für die Pflege, die Mitarbeiter, die das Tier pflegen, die das Tier melken, Fütterungskosten, Veterinärkosten, der Tierarzt muss ja auch manchmal kommen, ist ja ein Lebewesen, Kühlungskosten, Melkkosten, Maschinenwartungskosten, dann vielleicht Pflegekosten von der Weide, die man ja auch noch betüdeln muss, Land- und Pachtkosten, falls man das Land nicht hat, Finanzierungskosten, wenn man irgendeinen Stall sich dahingestellt hat, besondere Tierwohlmaßnahmen da irgendwie durchführt, Versicherungskosten, um sich versichern zu lassen, falls es mal brennt oder was nicht, was weiß ich, was da alles passieren kann und so weiter und so weiter. Und du siehst, so wo muss ich jetzt was drehen, um am Ende dann mehr Gewinn für den Landwirt zu haben oder dass das Geld bei dem Landwirt ankommt, weil das so viele unterschiedliche Kostenfaktoren sind, die sich auch in jedem Jahr ändern. Mhm.
Hat man eigentlich irgendeine Chance gegen die großen Player, gegen die großen Discounter, gegen die großen Erzeuger etwas auszurichten? Also als Landwirt? Weil
ich habe das mal irgendwann gesehen, man sollte mehr Partnerschaften unter den Landwirten irgendwie hinkriegen, damit man sich so gegen die Preise wehren kann. Aber ich glaube, das ist schwierig.
Ja.
Genau, es ist einfach ein absoluter Monopol. In Deutschland sind die Discounter, machen glaube ich 50% oder mindestens 40% machen Discounter aus. Ne? Das ist heftig.
Ja, deswegen fällt es mir manchmal so schwer, über dieses Thema zu reden, weil es natürlich auch immer ans Eingemachte geht bei einem selber. So, wie weit ist man bereit, selber an seinem Verhalten was zu verändern? Und ich war irgendwann mal im Harz auf so einem Hof. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob es ein Biohof war oder ein konventioneller. Ist auch vollkommen egal. Aber,
das hast du jetzt zum ersten Mal gesagt. Normalerweise ist es dir nicht egal. Siehst du, weil du mich jetzt schon kennst.
Ja, in dem Falle fand ich die Erfahrung einfach wichtig, weil ich da mal vor Ort war. Und da habe ich so einen jungen Bauern.
Dann hast du mein richtiges Gesicht gesehen und dachtest, konventionell ist ja gar nicht so schlimm.
Vielleicht war es doch ein Biohof. Ich weiß es nicht, aber darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass ich dann in den Hofladen rein bin. Und
dann hast du mehr genommen, als du wolltest.
Genau, ich habe natürlich wieder mehr gekauft, als ich wollte. Aber meine ganze Familie ist von der Leberwurst begeistert, die in so Dosen verkauft wurde. Und das Tolle ist, dass daneben an dann direkt Kühe standen und Schweine. Und der Bauer, der Landwirt war ein junger Typ, keine Ahnung, Mitte 20. Und der hat mir so ein bisschen was von seiner Philosophie erzählt, dass er es irgendwie Landwirtschaft zum Anfassen cool findet. Und
ich finde, ein bisschen machen wir das ja hier auch im Podcast, oder? Wir wollten ja so ein bisschen die Landwirtschaft in die Ohrmuschel setzen und nicht zum Anfassen, aber zum Zuhören.
Und ich wäre sogar bereit, da mehr zu zahlen für diese leckere Leberwurst aus der Dose. Aber es ist mir noch zu unkomfortabel. Ich müsste da immer hinfahren. Ich wüsste nicht, wie ich das zu mir kriege. Ich habe da auch noch nicht die Lösung. Eigentlich würde ich den gerne unterstützen, weil ich glaube, Essen, Genuss funktioniert über Erleben. Und wenn ich weiß, wo mein Zeug herkommt, was ich esse, und wenn ich erlebe, wie es hergestellt wird, wenn ich die Menschen dahinter kennenlerne, dann wäre ich auch bereit, mehr zu zahlen. Ja. Und ich finde toll, dass wir diesen Podcast machen, weil das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen nicht, dass die Landwirte mehr verdienen, aber wir wollen eine Verbindung zu schaffen. Also das ist zumindest nicht mein Ansatz, deiner vielleicht schon, aber
weißt du, was ich auch
will eine Verbindung schaffen, ganz kurz. Mhm. Ja, und dann bin ich auch fertig mit meinem Vortrag. Viele Menschen sehen im Supermarkt diesen Liter Milch. Und dann hört der Gedanke auf. Und der zweite ist vielleicht noch, wie teuer ist die? Wo kommt die her? Wer hat die gemacht? Wie viel Leidenschaft steckt da drin? Welches Tier gehört dazu? Was hat dazu geführt? Welche Schicksale hängen da dran, dass diese Milch sich gut verkauft oder nicht? Welche Familien? So, all
hast
das,
du ne? eigentlich, ich glaube, ich darf es hier erwähnen, die Doku gesehen, Ackern oder Aufgeben?
Nee, aber ich habe davon gehört. Mhm. Ist die gut?
Ja, weil komme ich gerade drauf wegen einem Betrieb. Da werden unterschiedliche Landwirte porträtiert, unter anderem auch einer, wo der Vater sich suizidiert hat. Und das war auch ein Milchviehbetrieb, wo der Vater absolut nicht mehr konnte. Und der Sohn macht jetzt trotzdem weiter, einfach weil er sich denkt, jetzt zeige ich es allen, dass ich es hinkriege und dass hier trotzdem meine Leidenschaft ist. Und ich finde, das zeigt einfach, wie doll das Herz der Landwirte an so einem Hof hängt und an dieser Tradition, dass es weitergeht. Ja.
Und an diesem Produkt.
Und an diesem Produkt, genau, weil du gerade mit Schicksalsschlägen.
Ja, weil da gibt es so eine große Kluft irgendwie so zwischen uns Verbrauchern und diesem Liter Milch und einer Kuh, die wir aus irgendeinem Werbespot kennen. Aber was das eigentlich bedeutet, von da bis hierhin, das haben wir vergessen. Das finde ich schade. Und deswegen bin ich immer wieder froh und stolz, dass es diesen Podcast gibt, der Landwirtschaft hoffentlich so ein bisschen wieder begreiflicher macht und nahbarer macht und erlebbarer.
Und weißt du, was ich jetzt nochmal sagen wollte? Ich habe mich so voll mitziehen lassen von dir, glaube ich. Aber ich wollte auch noch einmal sagen, eigentlich ist das ja ein Schlaraffenland, in dem wir leben. Wenn man einmal in so einen Lebensmitteleinzelhandelladen reingeht, was man da für eine Vielfalt hat. Du hast ja auch eben gesagt, die haben eigentlich 3000 Produkte. Musst du dir mal überlegen, was das für eine Vielfalt ist, die wir da tagtäglich frisch in bester Qualität, top gesund und nach besten Möglichkeiten angeboten bekommen. Das habe ich noch in keinem Ausland erlebt. Und ich finde, da kann man auch einfach erstmal diesen Standard erstmal loben. Also ich finde, wir sind schon mal richtig
wertschätzen.
Anerkennen, genau. Und ich glaube auch die Generation, die heute noch, also zum Beispiel mein Vater bewirtschaftet zu Hause ja noch unseren Hof, die kommen auch aus einer Generation, die hatten als Ziel, satt zu machen. Und wenn wir jetzt in unseren Supermarkt gucken, wir sind auf jeden Fall alle satt. Es ist ein Schlaraffenland, ein Paradies. Aber wir können uns jetzt, wenn wir wollen, mit der Frage beschäftigen, wie genau werden wir satt? Also, ne, wie soll das aussehen? Dadurch, dass wir jetzt so gute Erträge haben und so hochproduktiv sind, können wir uns jetzt damit auseinandersetzen, können wir eigentlich noch hier und da feilen? Mhm. Und ich finde, dass die Landwirtschaft in Deutschland in der Form, wie sie gerade ist, sind wir gut. Wenn wir noch mehr Geld zahlen würden, könnten wir noch mehr verändern. Aber ich möchte nicht, dass es jetzt so hier im Raum steht, so wie es jetzt ist, ist ja schlimm, der Landwirt kriegt nur ganz wenig Geld, nichts kann sich verändern. Die Veränderung ist nur super langsam, weil es super hohe Kosten sind und es würde einfacher sein mit mehr Geld.
Ja, eigentlich ein ziemlich gutes Schlusswort, Maja. Aber ich habe noch eine tolle Frage. Wenn du einkaufen gehst,
ja.
Wie gehst du da durch die Regale? Also wonach entscheidest du?
Ich laufe einmal erstmal, liebe ich es zu überlegen, ob hier wohl unser Zucker drin ist, weil wir bauen ja Zuckerrüben an und ich weiß, dass das bei Nordzucker verarbeitet wird. Von daher freue ich mich immer und gucke mir dann diese Verpackung an und frage mich, ob jetzt hier wohl eine Zuckerrübe auch von uns drin ist, weil ich weiß es ja nicht, ne? Wir haben es ja zu Nordzucker abgegeben und die verarbeiten es dann. Genau, ich achte immer darauf, dass es aus Deutschland kommt. Dass ich, wenn ich schon irgendwas einkaufe, die deutschen Landwirte unterstütze und vielleicht achte ich dann auch weniger auf den Preis. Genau.
Finde ich gut. Ich hoffe, dass irgendwann Mangos in Deutschland.
Wie kauft ihr denn ein, liebe Hörer und Hörerinnen? Vielleicht wollt ihr uns ja mal schreiben.
Ja.
Und uns davon erzählen, was die Aktion mit euch gemacht hat oder wie es euch generell geht mit Preisen. Ich habe jetzt hier ja mehrmals gesagt, dass ich glaube, dass die Verbraucher eigentlich mehr zahlen würden, wenn sie wüssten, es würde wirklich beim Landwirt landen. Vielleicht ist das aber auch eine These von mir.
Ja, vielleicht nutzt ihr auch schon diese Regio-Boxen. Vielleicht habt ihr damit Erfahrungen gemacht. Schreibt uns gerne mal über 63hektar@ndr.de. Ansonsten könnt ihr mich gerne auch bei Instagram anpiepsen. Maja bestimmt auch, ne?
Mich auch, ja.
Und es würde uns immer freuen, wenn ihr uns in der ARD-Audiothek ein Like gebt für unseren Podcast.
Einen nur oder Sterne, meinst du?
Einen fetten Like.
Ein Follow.
Uns abonniert und einen Stern gibt und auch vielleicht.
Ich will immer nur einen Stern, ich will alle. Also falls ihr mehr vergeben könnt, ja genau.
Ja, danke. So viel es geht. Und schreibt uns gerne, wie ihr es findet. Ja, uns fehlt ja noch eine Rubrik, die Ach-Was-Rubrik. Die Rubrik, in der ich zuverlässig mit Ach-Was oder mit Krass antworte.
Ich finde beides jetzt mal ganz cool. Aber genau, es geht darum, dass ich hoffentlich was erzähle, was du noch nicht so richtig mitbekommen hast. Weil meistens werden ja nur die negativen Sachen in der Landwirtschaft erzählt. Kritik an dieser Stelle. Und pass auf, es wurde an einer Universität in Kalifornien herausgefunden, dass eine besondere Art von Alge, sie heißt Rotalge, gar nicht mal so kompliziert, wenn man die an Rinder verfüttert, dann stoßen die weniger Methan aus. Und zwar um 80%. Und das ist doch immer das, was so kritisiert wird, dieser wahnsinnige Methanausstoß. Glaubst du eigentlich, dass sie das durch Pupsen oder durch Rübsen ausstoßen?
Oh. ich habe noch nie eine rülpsende Kuh gesehen. Eine pupsende bin ich der Meinung schon. Keine Ahnung.
Ja, durch Rülpsen, weil ernsthaft? Die doch Wiederkäuer sind, genau.
Ach, daher kommt es, die yes. Pupsen gar
also
nicht.
Beides, ne? Ja. Am größten Teil durchs Rülpsen.
Okay, und wenn sie diese Rotalgen essen, dann passiert das nicht mehr?
Dann ist es auf jeden Fall krass verringert.
Da müssten Seekühe, die methanärmsten Rinder auf der Welt sein, weil es sind Kühe und sie leben in der See. Das heißt,
wieso denn Seekühe?
Seekühe, verschiedene Kühe und so. Das sollte ein Scherz sein, meine Augen.
Ach so, ja, mein Gott, der ist so schlecht, das, was soll ich machen?
Arbeiten.
Der war jetzt
dringend.
Schlecht. Ja, somit geht der Podcast zu Ende.
Aber nicht ohne euch auch noch auf einen ganz anderen Podcast hinzuweisen. Ich weiß, ihr liebt 63 Hektar, das ist auch gut so, aber ihr dürft eure Liebe gerne teilen. Ne? Nur dann verdoppelt sie sich, glaube ich, habe ich mal in so einem Kalenderspruch gesehen.
Ich habe jetzt schon nicht mehr zugehört, aber
ja, ich dachte, du machst jetzt was anderes. Ich wollte sagen, hört euch unbedingt auch noch den Podcast von unserem Kollegen von NDR Info an. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wie ihr von den höheren Zinsen profitieren könnt, die jetzt gerade wieder ein bisschen steigen oder warum die Preise an der Strombörse plötzlich gleich null sind, wir aber für unsere Energie immer noch richtig tief in die Tasche greifen müssen. Diese weitere Fragen werden beantwortet in dem Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Von Montag bis Freitag geht es da verständlich und ganz kompakt um ein relevantes Thema. Und den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek. Hört mal rein. Und dann könnt ihr auch gleich noch die ganzen anderen Folgen von unserem Podcast 63 Hektar hören.
Von vorne wieder anfangen.
Genau.
Super.
So, eine Sache habe ich jetzt noch. Uns ist ja wichtig, dass wir mit euch in Kontakt sind. Ne? Also egal, was ihr uns sagen wollt, schickt uns mal eine Mail an 63hektar@ndr.de. Landwirtschaft geht uns ja alle an. Deswegen habt ihr Fragen zur Landwirtschaft. Worüber sollen wir hier im Podcast mal reden? Was beschäftigt euch als Verbraucher? Womit sollen wir uns mal für euch beschäftigen? Egal was, schreibt es uns an 63hektar@ndr.de.
Vielen Dank für heute.
Cooler Gatsch, Spaß gemacht.
Mir auch. Bis in zwei Wochen.
Machen wir so.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.